mit viel zu kleinen Booten über das Mittelmeer. Zehntausende Menschen steigen jedes Jahr in Nordafrika in diese Boote. Sie hoffen auf ein sicheres und besseres Leben in Europa. Aber diese Reise über das Meer überleben viele von ihnen nicht. Die sogenannte zentrale Mittelmeerroute nach Italien gilt als die gefährlichste der Welt. Private Initiativen wie SOS Mediterranee, CI oder Sea-Watch retten Flüchtende und MigrantInnen vor dem Ertrinken. Seit gut 10 Jahren sind sie im Einsatz. Und die EU, die schottet sich immer weiter ab. Welche gravierenden Folgen das hat, hat sich BR-Journalistin Christine Auerbach angesehen. Sie erzählt uns von einem Bootsunglück, das beispielhaft für viele steht. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Heute ist Montag, der 8. Dezember. Christine, die Geschichte beginnt in diesem Sommer, genauer am 28. Juli. Was passiert da?
An dem Tag kreist ein Flugzeug von Sea-Watch, das ist eine private Seenotrettungsorganisation. Dieses Flugzeug kreist über dem Mittelmeer und sieht ein Boot, ein kleines Boot, Nussschale könnte man es vielleicht auch nennen, mit 100 Personen drauf. Und es waren wohl Menschen unterschiedlichster Nationalität und es waren auch Kinder mit an Bord, also nicht nur Erwachsene. Das ist auf jeden Fall klar, es wird auch noch eine Rolle spielen. Es sitzt zumindest eine schwangere Frau auch mit drinnen und das andere sind Menschen unterschiedlichen Alters, Jugendliche, Männer, Frauen. Die sind von Tunesien aus gestartet und ihr Ziel ist, alles was man weiß, eben Italien.
Und dieses Sea-Watch-Flugzeug, was macht das?
Sie bekommen mit, dass dieses Boot keinen funktionierenden Motor mehr hat und dass die Leute darauf komplett auf sich alleine gestellt sind. Also es gibt noch kein anderes Boot, was schon gekommen ist, was die Leute eventuell retten könnte. Das ist ein Boot aus Metall, was aus so verschiedenen Platten einfach so zusammengeschweißt ist. Da ist fast nichts aus Holz, es sind auch keine Gummischläuche irgendwo, wo Luft drin ist. Das heißt, diese Boote, wenn die einmal irgendwie kippen oder Wasser von oben drauf kommt, dann gehen die eigentlich sofort unter. Da ist relativ wenig Spielraum. Es kann auch nicht mehr in irgendeine Richtung wirklich fahren. Es kann auch nicht mehr nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten manövrieren. Das heißt, es kann auch diesen Wellen nicht mehr richtig ausweichen oder da irgendwas machen, sondern das muss man sich vorstellen, das ist einfach eine Nussschale, die jetzt im Mittelmeer treibt, ohne dass sie irgendwie steuern können, wo es hinfährt.
Sea-Watch, die fliegen da drüber. Was machen die Seenotretter in dem Flugzeug?
Also die Seenotretter in dem Flugzeug, die können in dem Moment eigentlich nicht viel mehr machen, als darüber fliegen und die Küstenwachen alarmieren. Weil es ist auch so, Sea-Watch hätte selber ein schnelles Boot, was auch zur Rettung hätte kommen können. Aber dieses Boot ist damals, Ende Juli, ist festgesetzt im Hafen von Lampedusa. Das darf nicht auslaufen. Hintergrund ist, dass die italienische Regierung der Crew von diesem Boot vorwirft, dass sie sich nicht an italienische Regeln und Gesetze gehalten hat. Und deswegen haben sie dieses Boot festgesetzt. Sea-Watch hat dann dagegen geklagt. Ich habe dann auch mit dem Pressesprecher von Sea-Watch gesprochen. Paul Wagner heißt er.
Unser eigenes Schiff, die Aurora, durfte nicht rausfahren, obwohl wir extra angefragt haben. Die hätte 4,5 Stunden zu diesem Fall gebraucht. Und das hat uns Italien verweigert.
Sie haben dieses Boot in Seenot um 12 Uhr mittags entdeckt. Sie wären dann um 16.30 Uhr da gewesen. Also wirklich sehr, sehr schnell und hätten diese Leute retten können. Aber sie dürfen eben selber nicht ausfahren. Das Sea-Watch-Flugzeug setzt dann, das haben sie mir erzählt, sofort verschiedene Notrufe ab. Sie melden sich zum Beispiel bei der italienischen Küstenwache, auch bei der maltesischen, soweit ich weiß.
Da sollte ja eigentlich ein Küstenwachenschiff kommen und denen helfen. Die hätten ca. 3 Stunden gebraucht von Süditalien zu dem Unglücksort. Aber es ist einfach niemand gekommen.
Wir haben das italienische Innenministerium gefragt, warum da niemand gekommen ist. Wir haben leider keine Antwort bekommen. Was wir aber schon öfters gehört haben, ist, dass da niemand kommt, egal ob aus Italien oder Malta. Das ist keine Ausnahme, sondern es ist inzwischen relativ normal, dass die Küstenwachen nicht mehr ausfahren, wenn sie diese Notrufe von den privaten Seenotrettungsorganisationen bekommen. Das heißt, eigentlich kann Sea-Watch in dem Moment nicht viel mehr machen, als dieses Boot zu lokalisieren, die Unglücksstelle eben abzusuchen, ob schon jemand im Wasser ist. Aber sonst können sie nicht mehr viel machen und irgendwann geht natürlich auch der Treibstoff von so einem kleinen Flugzeug aus und sie müssen wieder zurückfliegen. Das heißt, die Migranten bleiben auf dem Wasser und sie können nichts selber machen und von anderen Stellen kommt keine Hilfe. Am nächsten Tag fliegt das Sea-Watch-Flugzeug wieder aus, also es ist dann der 29. Juli, ein Dienstag, fliegt dorthin und findet das Boot auch wieder. Es ist aber immer noch keine Küstenwache dort. Jetzt ist es so, dass an diesem zweiten Tag die Sea-Watch-Crew quasi Verstärkung hat, weil es sitzt der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung mit in diesem Flugzeug. Lars Castellucci heißt er, von der SPD.
Es war aber schon am Vorabend so, dass es eine Nachricht gab, dass eben ein Schiff beladen mit Migrantinnen und Migranten in Seenot gesichtet worden ist und auch schon ein Alarm, ein Hilferuf abgesendet wurde. Und am Morgen wurde dann entschieden, die Stelle nochmal aufzusuchen.
Und dass der da mitfliegt an dem Tag, das ist schon ganz lange geplant gewesen. Der wollte sich eben anschauen, wie sieht die private Seenotrettung im Mittelmeer aus und hatte sich diesen Tag ausgesucht. Das heißt, er sitzt da mit im Flugzeug.
Wir haben dann das Boot schnell erreicht.
Und er hat mir erzählt, was ihn verwundert hat, ist, dass dieses Boot in Seenot, er dachte immer, naja, die sind da draußen am Mittelmeer, weit und breit ist niemand.
Das war aber gar nicht der Fall, sondern es waren Bohrinseln in der Nähe zu sehen und es waren Frachter in der Nähe zu sehen und weiter weg weitere Schiffe. Das heißt, Hilfe wäre möglich gewesen, sie hat aber nicht stattgefunden.
Und die Crew der Sea-Watch vom Flugzeug versucht jetzt mit den Kapitänen der Handelsfrachter, die auch sind, Kontakt aufzunehmen, um einen von denen zu überzeugen, dass die beidrehen und den Menschen helfen. Und sie haben da vor allem einen Handelsfrachter im Blick, das ist die Port Fukuoka. Das ist der Frachter, der dem Boot am nächsten ist.
Der Kapitän hat dann zunächst gesagt, er kann auch seine eigene Besatzung, die nicht dafür vorgesehen ist, jetzt so viele Menschen an Bord zu nehmen, nicht in Gefahr bringen. Da hat er auch recht. Das ist genau die Abwägung, die ein Kapitän machen muss.
Weil es ist auch eine ganz schöne Aufgabe für so einen privaten Handelsfrachter, so ein Boot in Seenot zu retten. Die sind dafür nicht ausgebildet. Die haben vielleicht gar nicht genügend Essen an Bord. Die müssen ja auch die medizinische Versorgung leisten. Also es ist eine ganz, ganz große Aufgabe für so ein privates Boot, 100 Menschen in Seenot aufzunehmen. Und nach internationalem Seerecht ist es so, dass zwar jedes Boot helfen muss, wenn es ein anderes Boot in Seenot entdeckt, aber eben nur, solange sie sich selber nicht in Gefahr bringen. Und der Kapitän sagt, ich kann das eben meiner Mannschaft, meiner Crew nicht zumuten. Lars Castellucci hat mir erzählt, dass Sea-Watch immer weiter versucht, mit diesem Frachter Kontakt aufzunehmen, bis sie dann wirklich sehen vom Flugzeug aus, okay, der Kapitän ändert seine Meinung und er dreht sein großes Frachtschiff bei und nähert sich langsam dem Boot der Migranten, das in Seenot ist.
Das ist ja nun wirklich nicht zum ersten Mal, dass ein Handelsschiff ein Boot in Seenot auf dem Mittelmeer retten muss. Warum kommt es immer wieder dazu, dass ein Handelsschiff, das eigentlich gar nicht dazu ausgestattet ist, kleine Boote zu retten, hier jetzt einschreiten muss?
Also es gab ja am Anfang dieser großen Fluchtbewegung übers Mittelmeer, da müssen wir jetzt wirklich zurück in die Jahre so 2013, 2014. Und da gab es mal eine Woche, wo ganz, ganz viele Menschen vor der Insel Lampedusa Schiffbruch erlitten haben, also viele Migranten.
Es ist ein Drama und eine Tragödie.
Die Zahl der Toten steigt und steigt.
Diesmal starben mindestens 127 Flüchtlinge, über 200 werden noch vermisst.
Es gab ein Feuer, sagt er, und an den Rest will er gar nicht mehr denken.
I don't like to remember.
Überlebende zu finden würde an ein Wunder grenzen.
Und da hat dann Italien gesagt, das geht so nicht weiter, wir müssen was tun. Also damals war das Mindset noch ganz anders als jetzt. Und Italien hat auf eigene Faust eine Mission gegründet, das hieß Mare Nostrum. Und das hat beinhaltet, dass Italien mit Kriegsschiffen, mit der Küstenwache selbst das Mittelmeer abgefahren hat, quasi vor ihrer Haustür und auch ins internationale Gewässer hinein. Und hat versucht, diese Migranten, die auf schon damals schlechten Booten eben übers Mittelmeer gekommen sind, zu retten. Und das war eine Mission, die sehr, sehr aufwendig war. Also wirklich viele Leute von italienischer Seite waren da involviert. Das hat auch Italien sehr, sehr viel Geld gekostet. Also es waren monatlich 9,3 Millionen Euro, die sich Italien das hat kosten lassen. Und zwar komplett alleine. Da hat die EU nicht mitgemacht. Und diese Mission hat ein Jahr lang gedauert, von 2013 bis 2014. Und Italien hat da auch sehr, sehr viele Menschen gerettet. Nach diesem Jahr hat Italien aber gesagt, hey EU, ihr könnt uns nicht alleine lassen damit. Also wir brauchen jetzt die Unterstützung von der EU. Wir können das nicht mehr alleine stemmen. Und die EU hat gesagt, mehr oder weniger ja, machen wir, aber wir ziehen diese Operation im Mittelmeer total anders auf. Also die Nachfolgeoperation von Mare Nostrum heißt dann Operation Triton. Und nicht mehr die Italiener haben die Federführung, sondern Frontex.
Frontex soll die EU-Außengrenzen schützen, den Mitgliedstaaten auch bei Abschiebungen helfen. Doch immer wieder wurden auch sogenannte Pushbacks von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert, wie hier auf dem Mittelmeer. Zurückweisungen ohne Verfahren, teils mit Gewalt. Oder wenn Flüchtlinge an die libysche Küstenwache übergeben werden, der teils schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.
Frontex ist die Grenzschutzagentur der Europäischen Union und es steckt schon im Namen drinnen. Bei dieser Operation Triton geht es jetzt nicht mehr um Seenotrettung, sondern um die Sicherung der EU-Außengrenzen vor illegaler Einwanderung. Also es ist ein kompletter Mindshift in dieser ganzen Sache. Diese Operation Triton hat auch ein viel kleineres Budget, ist nur noch ein Drittel so viel wie vorher. Also es ist einfach sehr, sehr viel weniger Geld darin. Tatsächlich ist es so, dass nachdem diese Operation Triton gestartet ist, auch in der EU selber schon Stimmen kamen, dass es vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Es gab damals den Kommissionspräsidenten Juncker.
Es war eine grave Erreur, dass wir einen Term à la mission Mare Nostrum, elle a coûté des vies humaines.
Der nannte das Ende von Mare Nostrum einen schweren Fehler. Aber die Operation bleibt trotzdem so. Der Einsatz ist auch nicht mehr im ganzen Mittelmeer. Die Boote sind nicht mehr überall unterwegs, sondern eigentlich nur noch kurz vor der Küste Italiens. Also es gibt da so eine Aussage vom damaligen italienischen Innenminister.
Per la prima volta l'Europa prende coscienza che quella frontiera lì, la frontiera del Mediterraneo, quella frontiera a 30 miglia dalle coste italiane, non è una frontiera italiana, ma è una frontiera europea.
Der sagt, ja, 30 Seemeilen vor Italiens Küste endet Europa. Bis dahin helfen wir und danach gilt dann internationales Seerecht. Also Italien ist auch bei dieser Operation Triton noch mit dabei, aber eben nicht mehr alleine. Und das ändert natürlich was auf dem Mittelmeer.
Was ändert sich genau? Also seit dem Ende von Mare Nostrum. Wer rettet denn seitdem Flüchtende und Migrantinnen, die mitten auf dem Mittelmeer in Seenot geraten?
Also seit Mare Nostrum ausgelaufen ist, es hat sich das diversifiziert. Also es sind nicht mehr hauptsächlich staatliche Stellen, wie damals die italienischen Stellen, die Leute retten, sondern es sind private Seenotrettungsorganisationen. Es sind nach wie vor natürlich auch die Küstenwachen von Griechenland, von Italien unterwegs, aber eben nicht mehr hauptsächlich. Und manchmal, wie jetzt in dem Fall, den ich geschildert habe, kommen die auch nicht. Und es sind private Handelsfrachter, die manchmal mehr oder weniger zufällig auch einfach den Booten begegnen, die zufällig vor Ort sind.
Boote, die zufällig vor Ort sind und helfen könnten. So wie auch im Fall, den du am Anfang geschildert hast, Ende Juli 2025. Ein kleines Boot ist auf offenem Meer in Seenot geraten. In dem Boot sitzen auch Kinder. Sea-Watch beobachtet das Boot aus der Luft, kann aber selbst nicht helfen, weil das eigene Schiff im italienischen Hafen festgesetzt worden ist. Aber es gibt ein Handelsschiff in der Nähe, das vielleicht helfen könnte. Was passiert dann?
Also sie nehmen eben mit dem Kapitän von der Port Fuucoca, das ist der Handelsfrachter, der da am nächsten ist, Kontakt auf und können ihn dazu bewegen, dass er beidreht, trotz aller Probleme, die er wahrscheinlich hat oder die er im Kopf hat. Ne? Weil was noch dazu kommt, ist, dass es für ihn nicht nur ein moralisches Problem ist, was mute ich meiner Crew zu, sondern auch ein ganz praktisches. Weil er weiß ja auch nicht, an welchen Hafen er dann anlanden darf, ob er überhaupt eine Anlandegenehmigung bekommt. Es könnte auch sein, dass er die Migranten an Bord nimmt und dann vielleicht noch ein paar Tage auf See bleiben muss und seine Handelsware auch nicht im Zeitplan abgeben kann. Das ist wahrscheinlich das alles, was der Kapitän im Kopf hat. Und trotzdem dreht er bei und beschließt, die Leute zu retten. Aber private Seenotrettungsorganisationen, die sind dafür ausgebildet, Menschen in Seenot zu retten. So ein privater Frachter natürlich nicht. Und wenn du so ein Boot in Seenot retten willst, gibt es ganz schön viele Sachen, die du beachten musst. Zum Beispiel darfst du dich im besten Fall nur von vorne oder von hinten diesem kleinen Boot nähern, also nur vom Bug oder vom Heck, nicht von der Seite, weil wenn du dich von der Seite dem Boot näherst, kann es sein, dass alle Insassen, alle Migranten gleichzeitig auf die eine Seite sich drehen und dahin gehen und dann kann es ganz leicht sein, dass das Boot kippt, also über die Längsseite kippt. Dann musst du zum Beispiel, bevor du überhaupt irgendeine Rettung anfängst, dafür sorgen, dass möglichst viele dieser Leute, im besten Fall alle, eine Rettungsweste anhaben. Das heißt, du musst erstmal die Rettungswesten verteilen, dass wenn das Boot während der Rettungsaktion kippen sollte, wenn die Leute ins Wasser fallen, dass die wenigstens über Wasser bleiben und nicht sofort untergehen. Und dann ist es noch so, dass du natürlich versuchen musst, die Leute einzeln von dem Boot in Seenot auf das Rettungsboot zu transferieren, nicht alle auf einmal. Und das ist ganz schön viel, was du da beachten musst, weil es ist ja eine Stresssituation für alle und es kann in jeder Sekunde irgendwie kippen. Und wenn die Leute erstmal im Wasser sind, dann ist es der Worst Case, weil dann musst du versuchen, die alle so schnell wie möglich aus dem Wasser rauszuretten und zwar alle gleichzeitig eigentlich. Und das muss man eben irgendwie versuchen zu vermeiden.
Und wie geht jetzt der Kapitän des großen Frachters vor?
Der Kapitän fährt an dieses Migrantenboot dran und lässt eine kleine Leiter runter. Und die ersten Migranten können tatsächlich auch an Bord gehen. Also sie klettern diese Leiter hoch. Und dann passiert aber genau das, wovor alle Angst hatten. Also wirklich der Worst Case, weil das Migrantenboot kippt und alle anderen Leute, und das ist der Hauptteil der Leute, die da noch drauf waren, landet gleichzeitig im Wasser. Was jetzt dieser Frachter, die Crew dieses Frachters versuchen muss, ist, dass sie möglichst schnell mit ihren eigenen Rettungsbooten versuchen, diese Leute irgendwie auf ihre Boote zu bekommen und an den Frachter, an die Leiter, die von dem Frachter runterhängt, draufzukommen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil viele von denen konnten wahrscheinlich auch nicht schwimmen, es gab nicht Schwimmwesten. Also wenn so ein Boot kippt während der Rettungsaktion, das ist wirklich der Worst Case. Und jetzt ist es natürlich so, Sea-Watch ist nur mit einem Flugzeug da, die können vom Flugzeug aus nicht retten. Die können jetzt nur die Unglücksstelle überfliegen und schauen, wo sie noch jemanden finden. Zu dem Zeitpunkt sind die aber nicht mehr alleine da. Es sind jetzt noch mehrere Flugzeuge da, weil auch Frontex ist inzwischen vor Ort. Und wir haben Frontex auch gefragt, wie sie diese Rettungsaktion gesehen haben. Und die haben uns per E-Mail geantwortet. Und sie haben uns geschrieben, Frontex war mit zwei Flugzeugen vor Ort. Sie haben auch dann aus einem Flugzeug eine aufblasbare Rettungsinsel ins Wasser gelassen. Frontex sagt, sie hätten maßgeblich dazu beigetragen, diese Rettungsaktion zu koordinieren und die Menschen zu retten. Sea-Watch sieht es anders. Sie sagen, Frontex hätte schon viel, viel früher kommen können.
Also, die haben diese Boote. Das ist ja nicht so, dass es der Europäischen Union an Mitteln fehlen würde, 100 Leute zu retten. Da sind 4 Schnellboote im Hafen von Lampedusa, die in 3 Stunden da sind. Also, was soll das mit diesen Rettungsinseln?
Also die Hauptkritikpunkte zum Beispiel der zivilen Seenotretter an dieser neuen Operation ist einfach, dass die Küstenwachen nicht kommen. Dass auch Frontex mit den Booten, die sie noch haben, nicht kommen, um die Leute aufzunehmen.
Wie beschreibt denn der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung das, was er da beobachten konnte?
Er sagt, er hatte da jede Sekunde, wo er geblinzelt hat und vielleicht irgendjemanden übersehen hat, hatte er schon ein schlechtes Gewissen.
Der Rest des Tages war dann damit zugebracht, dass wir stundenlang über die Umgebung nochmal geflogen sind, um zu sehen, ob irgendwo noch ein Lebenszeichen ist.
Also er sagt, das war wahnsinnig nervenaufreibend und auch anstrengend, da wirklich von oben, fühlst auch so eine Verpflichtung, weil wenn du jetzt mal kurz wegdriftest und vielleicht jemanden übersiehst, dann machst du dir natürlich immer Vorwürfe.
So, als dann die meisten doch an Bord waren, war dann klar, dass auch tote Kinder an Bord waren, schwangere Frauen und dass auch noch eine Person vermisst ist.
Am Ende ist es so, dass bei diesem Unglück fast alle gerettet werden konnten. Ein Großteil der Menschen ist dann an Bord der Port Fukuoka. Es sind allerdings 2 Kinder, sind tot und eine Person wird nach wie vor vermisst. Und bei den Kindern ist es nach wie vor unklar, ob sie gestorben sind, weil sie vorher im Wasser gelandet waren oder ob sie vorher auf dem Boot schon tot waren. Das ist nicht bekannt geworden.
Dieser Fall, das war ja diesen Sommer im Juli. Seit rund 10 Jahren sind es vor allem die zivilen Seenotretter, die Flüchtende und MigrantInnen aus dem Mittelmeer retten. Inwiefern ist das, was im Sommer passiert ist, typisch für die Situation vor Italien?
Ich finde, dieses Unglück steht exemplarisch für das, was im Moment auf dem Mittelmeer in puncto Seenotrettung von Migranten allgemein passiert. Und zwar, es wissen die verschiedensten Stellen von diesem Boot in Seenot. Es wissen die privaten Seenotretter. Es wissen die staatlichen Stellen. Es wissen die Handelsfrachter. Also dieses Boot ist nicht unentdeckt, sondern alle wissen davon. Und trotzdem sind die Menschen im Wasser. Trotzdem geht es unter. Und das zeigt eben für mich exemplarisch, dass da was schiefläuft im Moment. Die privaten Seenotrettungsorganisationen, in diesem Fall Paul Wagner von Sea-Watch, der spricht inzwischen davon, dass es wie so eine systematische Nichthilfeleistung seitens der EU ist. Und die EU sagt natürlich, wir haben Frontex dort, wir machen, was wir können. Es gibt allerdings schon Leute, die EU-Seenotrettung seit Jahrzehnten auch verfolgen und die sagen, naja, an dem Vorwurf ist schon was dran. Wir haben mit einer Person gesprochen, der heißt Christopher Hein. Der ist Professor für Migrations- und Asylrecht in der Universität Louis in Rom und der war früher auch mal beim italienischen Flüchtlingsrat und der ist wirklich hands-on seit 20 Jahren da am Mittelmeer bei der Beobachtung mit dabei.
Insofern, angesichts, dass jetzt über so langen Zeitraum, ja, ich rede von mindestens 20 Jahren, also von eigentlich vom Beginn dieses Jahrhunderts, kann man sagen, ja, es jeden Tag Tote im Mittelmeer gibt, ja, von Migranten, von Flüchtlingen, von ganzen Familien. Und dass da seitens einer der reichsten Staatengemeinschaften der Welt, nämlich der Europäischen Union, nichts wirklich passiert, würde ich sagen, ja, das ist unterlassene Hilfeleistung.
Aus seiner Sicht würde er sagen, die EU bräuchte eine funktionierende Migrationszusammenarbeit. Die Realität ist allerdings so, dass die seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich es nicht schaffen, an einem Strang zu ziehen. Man macht zum Beispiel auch Italien immer den Vorwurf, dass sie jetzt so hart durchgreifen. Vor allem seit in Italien so ein Rechtsruck in der Regierung war, seit 2022, versuchen die Italiener, ja, das Leben der zivilen Seenotrettung noch zu erschweren. Das ist hauptsächlich, sind es 2 Sachen. Das eine ist, dass sie die Boote von den Rettern in den Häfen teilweise festhalten. In der Regel klagen die dann dagegen. Die Seenotretter bekommen auch oft Recht vor italienischen Gerichten und dürfen dann wieder ausfahren. Aber sie sind meistens so rund roundabout 20 Tage festgesetzt und können in den Tagen eben niemanden retten. Und ein zweites Problem, was sie immer wieder sagen, ist, dass sie von den italienischen Regierungen immer weiter entfernte Häfen zugewiesen bekommen. Also das Recht ist eigentlich, das Seerecht ist, dass wenn du Gerettete an Bord hast, dann darfst du den nächstgelegenen Hafen anfahren. Die italienische Regierung weist diesen Seenotrettern aber oft weit entfernte Häfen zu. Also die dürfen dann nicht irgendwo zum Beispiel auf Sizilien anlegen oder in Süditalien, sondern sie kriegen dann Häfen in Norditalien zugewiesen. Und das bedeutet, dass die Boote sehr viel länger auf See sind mit den Geretteten. Das bedeutet, dass die Geretteten teilweise noch 2-3 Tage mehr auf See sein müssen, anstatt endlich an Land zu kommen. Und das bedeutet, dass die Boote der Seenotretter eben länger aus dieser Zone, wo sie Leute finden können, ja, entfernt werden. Natürlich brauchen sie dann auch mehr Treibstoff, sie brauchen länger, bis sie wieder zurück sind. Und das alles sind natürlich Sachen, die die Seenotretter sagen, dass sie ihre Arbeit komplett erschweren.
Der Menschenrechtsbeauftragte Castellucci hat selbst hautnah erlebt, wie die Rettung des Flüchtlingsboots im Juli ausgegangen ist. Wie blickt man aus Deutschland auf das Thema? Also wie positioniert sich die aktuelle deutsche Bundesregierung zur Rettung von Geflüchteten und MigrantInnen in Seenot, so wie sie derzeit funktioniert?
Man sieht so ein bisschen, es gibt natürlich einen Shift, nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland hin zu, wir wollen Migration eindämmen, wir müssen uns anders aufstellen. Und da muss es so eine Art, ja, so eine, jetzt endlich eine Zeitenwende geben bei der Migration. Und man versucht eher, die Grenzen zu verstärken.
Das Auswärtige Amt stellt seine finanzielle Unterstützung für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und anderswo ein.
Einige dieser privaten Seenotretter haben Fördergelder aus Deutschland bekommen, wie andere NGOs auch. Und diese Förderung wurde jetzt allerdings gestrichen. Die Bundesregierung rechtfertigt sich auch dafür. Der Außenminister Wadephul:
Deutschland bleibt immer der Humanität verpflichtet und wird auch immer sich an allen Plätzen, wo Menschen leiden, dafür einsetzen. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube nicht, dass es eine Aufgabe des Auswärtigen Amtes ist, für diese Form der Seenotrettung jetzt Mittel zu verwenden. Insofern haben wir die Politik geändert.
Das Auswärtige Amt hatte diese Organisationen in der Amtszeit der grünen Außenministerin Annalena Baerbock finanziell unterstützt. Die Union hatte dies stets kritisiert, unter anderem mit dem Argument, dass die Seenotretter die irreguläre Migration nach Europa förderten.
Ja, das ist nach wie vor immer so ein Argument, dass wenn die Menschen auf See gerettet werden, dass das dann so einen Pull-Effekt hat. Also dadurch, dass die Migranten wissen, naja, da wird schon irgendein Boot dann kommen und mich aus Seenot retten, dass dadurch mehr Menschen überhaupt in diese kleinen seeuntauglichen Boote überhaupt steigen. Das ist dieser sogenannte Pull-Effekt, der auch der zivilen Seenotrettung immer wieder vorgeworfen wird. Es gibt Studien inzwischen, die sagen, dieser Pull-Effekt, den gibt es nicht. Also es steigen nicht deswegen mehr Menschen in diese Boote, weil sie hoffen, dass sie gerettet werden, wenn sie in Seenot kommen, sondern es sind viel mehr Push-Effekte, die diese Leute auf diese Boote treiben. Und diese Push-Effekte haben nichts mit der Rettung auf Meer zu tun, sondern es liegt daran, dass sie eben aus ihren eigenen Ländern fliehen müssen, weil dort Krieg ist, weil dort schlechte wirtschaftliche Verhältnisse sind. Also es sind vielmehr die Fluchtursachen, die die Leute auf diese Boote bringen, als jetzt die privaten Seenotrettungsorganisationen, die im Mittelmeer unterwegs sind, als das, genau, das ist nicht ein Effekt, warum die Leute auf diese Boote gehen.
Seit 2015 bewahren vor allem zivile Seenotrettungsorganisationen Menschen auf einer der gefährlichsten Fluchtrouten vor dem Ertrinken. Demnach wurden in den vergangenen 10 Jahren fast 175.600 Menschen gerettet. Fast 29.000 Menschen starben bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Die Dunkelziffer ist womöglich größer.
Man kann sicher sagen, ohne den Einsatz von zivilen Seenotrettern würden noch sehr viel mehr Menschen sterben bei den gefährlichen Überfahrten, zum Beispiel übers Mittelmeer von Afrika nach Europa. Du hast erzählt, wie die zivilen Organisationen wie Sea-Watch gerade arbeiten. Wie kann denn die Zukunft der Seenotrettung aussehen?
Also die private Seenotrettung im Mittelmeer ist nach wie vor aktiv. Sie haben nach wie vor ihre Boote. Sie versuchen, den Problemen, die sie haben, zum Beispiel, dass sie nicht auslaufen dürfen oder dass sie nur weit entfernte Häfen zugewiesen bekommen, mit dem umzugehen. Also sie sagen, sie machen trotzdem weiter. Und die staatliche Seenotrettung, die gibt es schon auch noch. Das wäre jetzt falsch zu sagen, die Küstenwachen machen gar nichts mehr. Aber die EU zumindest hat sich von der großen Seenotrettung im großen Stil eher zurückgezogen, wenn es um Migranten geht, auf eine Sicherung der EU-Außengrenzen. Also es kann sein, dass sich da die Situation für die Seenotretter noch verschärft. Sie haben sich inzwischen auch zusammengetan, mehrere private Seenotrettungsorganisationen, und sagen, wir nennen uns jetzt Justice Fleet. Wir tun uns jetzt zusammen, so eine Art Interessensvertretung, damit wir dann auch zum Beispiel mit mehr Wumms vor den Gerichten auftauchen können, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen.
Das, was es braucht, wäre ein koordiniertes europäisches Seenotrettungsprogramm, staatliche Seenotrettung, sichere Fluchtwege und Bewegungsfreiheit.
Die fordern ganz klar, dass die EU endlich legale Wege schafft, dass die Leute in die EU kommen können, zum Beispiel auch zum Arbeiten, dass sie eben nicht mehr diesen wahnsinnig gefährlichen Weg übers Mittelmeer nehmen müssen, weil solange die EU da keine einheitlichen Regelungen macht und endlich vorankommt mit einer gemeinsamen Migrationspolitik, sagen sie, wird sich nichts ändern auf dem Mittelmeer, dann werden immer wieder Leute in diese Boote steigen.
Danke dir, Christine.
Gerne.
Christine Auerbach vom Bayerischen Rundfunk über die schwierige Lage der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer. Den Link zu ihrer Radioreportage, die sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Lisa Weiß aus dem Studio Rom gemacht hat, packen wir euch in die Shownotes. Autorin der Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Marc Hoffmann. Produktion: Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth-Maria Ostermann, Jacqueline Bretschek, Lisa Krumme und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt täglich noch mehr relevante Nachrichten auf eure Ohren, dann habe ich einen Podcast-Tipp. 15 Minuten. Die beiden Hosts gucken jeden Morgen besonders auf die Themen aus Deutschland, die für euch wichtig sind. Und wenn was Großes und Wichtiges auf der Welt passiert, verpasst ihr das auch nicht. Und das ist nicht staubtrocken, sondern immer in einer unterhaltsamen Viertelstunde. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist ein richtig guter Start in den Tag. Den Link findet ihr in unserer Episodenbeschreibung.